Guten Abend. Wer ist die größte Person hier im Raum? Person. Mensch, reiner Mensch. Wer ist der größte reine Mensch hier im Raum? Okay. Ich bin's nicht. Also, das war eine leichte Frage zum Aufwachen. Eine bisschen schwierigere Frage, die euch vielleicht durch unsere Predigt begleitet. Wo bist du als letztes an einer Situation gewachsen? Wir möchten euch heute dienen mit den vier goldenen Zacken. Das sind unsere Wachstumsbereiche bei Rangers. Und da möchten wir euch heute zu viert mit durchnehmen. Und was hat's mit den goldenen Zacken auf sich? Wo kommen die Zacken her? Wenn ihr uns mal auf die linke Schulter schaut, wenn ihr einen von den anderen Rangers hier im Gottesdienst mal anschaut, die haben alle so ein Emblem auf der Schulter. Und das sind nicht nur goldene Zacken drauf. Das sind auch noch blaue und rote Zacken. Und jede von diesen Zacken, die hat eine bestimmte Farbe und die Farbe sagt was über eine Kategorie aus und die haben auch jede einzeln für sich noch eine ganz besondere Bedeutung. Und die meisten Zacken, das sind die blauen, von denen gibt es 8 Stück. Das sind die Hauptregeln von Royal Rangers, um die geht's heute nicht. Dann gibt es noch die 4 roten Zacken, das sind die Grundwahrheiten der Gemeinde, auch um die soll es heute nicht gehen. Sondern wir möchten euch die 4 goldenen Zacken näher bringen. Das sind auch meine Lieblingszacken. Trifft sich ganz gut und freut mich auf jeden Fall. Die 4 goldenen Zacken, die stehen für unsere 4 Wachstumsbereiche, in denen ein Ranger wachsen möchte. Und das sind die Zacken körperlich, geistlich und gesellschaftlich. Und nach Jesu Vorbild, dazu gleich mehr, wachsen wir als Rangers am besten in allen 4 Bereichen und wir möchten euch heute auch zeigen, warum es für jeden von uns ein Anreiz sein kann oder eben eine Aufteilung, in welchen Bereichen wir wachsen können. Und nachdem wir Rangers sind, haben wir das Ganze als eine Gegenstandsandacht vorbereitet. Das machen wir so, suchen uns einen Gegenstand, den jeder kennt nach Möglichkeit. Das hilft uns, den Kindern Sachen nahezubringen, aber ich behaupte, es ist auch für uns als Erwachsene ganz gut und hilft uns ein bisschen, den schwierigeren Inhalten leichter zu folgen. Unsere Gegenstandsandacht, unsere Predigt, die geht heute um dieses kleine Plänzchen, diesen Setzling hier, den wir beim Wachsen zuschauen wollen. Der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unsichtbar hier unten, aber er ist da. Genau. Was braucht es denn, damit der gut wächst? Also ich habe jetzt einiges gehört und ein paar davon, von diesen Sachen, werden auch vorkommen heute Abend. Diese Pflanze, so wie sie jetzt hier steht, die scheint, wenn man sie jetzt mal so anschaut, irgendwie eigentlich von alleine ganz gut zu wachsen. Die wird einfach größer und macht so ihre Pflanzensachen. Aber das stimmt natürlich nicht. Ihr habt gerade schon ein paar Sachen genannt. Die braucht ein paar Dinge, um groß und stark zu werden. Und eine von den ersten, die habe ich ganz oft gehört, ja, Erde, braucht die natürlich. Sonst in ihrem kleinen Töpfchen kann die natürlich nichts werden. Ich versuche mich jetzt mal kurz an Gärtnern, die hier in ihren großen Topf umzusetzen. Okay, hat ganz gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen, als ein bisschen leinhafter Gärtner. Ich möchte euch in die erste Zacke mitnehmen. Das ist die körperliche Zacke. Wir Menschen wachsen körperlich und auch da, ganz wie die Pflanze, scheint das auch erstmal ganz von alleine zu funktionieren. So ein Baby, das wächst scheinbar einfach und das fängt auch irgendwie zu krabbeln an. Aber irgendwo, und das merken wir ganz schnell, da hört es dann auch auf, zum Beispiel ein Marathon kann das Baby nicht laufen. Da jetzt zum Beispiel der Simon, also ohne Training und ohne gutes Essen funktioniert das nicht. Und auch Lesen wird so von sich aus von alleine wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn da nicht ein geduldiger Lehrer oder geduldige Eltern da sind, die dem Kind das Lesen beibringen. Und wichtig ist auch, und das sehen wir wieder unserer Pflanze, dass das Ganze ausgeglichen passiert. Jetzt meine Pflanze, die hat jetzt hier ein bisschen größeren Eimer bekommen. Wenn ich dir jetzt einen riesigen, ganze Kirche voll Erde gegeben hätte, hätte diesem kleinen Pflänzchen wenig gebracht. Und wenn wir es nachher mit Wasser überschwemmen würden und das hier einmal durch den Gang treiben würde, auch dann wird es nicht gut wachsen. Wir brauchen also einen gewissen Ausgleich. Und das Schöne ist, tatsächlich habe ich einen Vers gefunden in der Bibel, der beschreibt, dass das bei Jesus ganz genauso war. Der steht in Lukas 2, Vers 52 und da steht, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Und wenn man jetzt Ranger ist, dann passt das ziemlich gut. Das sind genau unsere vier Wachstumsbereiche, also körperlich das Alter, Weisheit geistig, Gnade bei Gott geistlich und Gnade bei den Menschen gesellschaftlich. Kann man natürlich jetzt so unterteilen, muss man nicht. Das sind unsere vier Zacken und als erstes möchte ich euch eben also durch die körperliche Zacke mit durchnehmen. Wer mich kennt, der weiß, ich gehe super gern mit meinen Rangers auf Hike. Hiken bedeutet, dass wir 2 Tage oder 2 Wochen oder irgendwas dazwischen unterwegs sind. Wir haben schweres Gepäck dabei. Wir sind oft auf Unwegen unterwegs. Das sind ganz schön lange Wege zum Teil. Manchmal, je nachdem wer es plant, sind die auch ein bisschen länger plötzlich als gedacht. Wir müssen uns um unser Essen selber kümmern. Wir müssen viel Wasser mittragen und da fragt man sich natürlich vielleicht, warum macht man das denn eigentlich? Also vielleicht gerade, wenn man am Anfang unterwegs ist oder am Ende, wenn man sehr K.O. ist. Wir lieben das Abenteuer. Ist ein Motto, das uns Rangers begleitet. Aber vor allem steckt da ganz viel Teamgeist drin. Diese körperlichen Anstrengungen, die bringen uns als Team zusammen. Wenn ein Ranger nicht mehr tragen kann, und das ist uns auch schon passiert auf Hikes, zum Beispiel in Ungarn, wenn da konnte zum Beispiel die Lea konnte nicht ganz so viel tragen oder auch dem Linus, dem ging es am Anfang am Bein nicht so gut, da konnte er nicht ganz so viel tragen. Und dann nehmen wir anderen halt das Gepäck. Und das macht einen auch ein bisschen demütig, weil man plötzlich merkt, uff, mein Rucksack ist ganz schön schwer, der vom anderen vielleicht nicht. Und vielleicht muss der sich trotzdem ganz schön durchkämpfen und man fragt sich, warum eigentlich darf ich jetzt nicht jammern. Man jammert dann vielleicht trotzdem ein bisschen, aber das bringt einen zusammen. Und Paulus schreibt dazu, einer trage das anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. In Galater 6, Vers 2 muss er jetzt vielleicht nicht das Körperliche gemeint haben, aber das ist ein Teil davon. Wir tragen einander die Last und gehen miteinander, helfen einander und das bringt uns als Team zusammen. Unterwegs gibt's auch keine Spülmaschine. Wir waren auch auf dem Ungarn-Hike, haben wir ein Brot gebacken, in einem Topf, in einem anderen Topf noch drin, das ist ein Backofen-Aufbau. Und das Brot, ja, also wer dabei war, der weiß dann noch, wie das war mit dem Brot. Also ich habe das dann zusammen mit der Lea, haben ungefähr eine Stunde gebraucht, nach dem Hike das Brot wieder aus dem Topf zu entfernen. Manchmal geht sowas schief und manchmal ist es super anstrengend, man kocht oft ziemlich lange, wenn man Spirituskocher hat und da einen ganz großen Hordentopf Suppe machen muss, das dauert ziemlich lang, bis der heiß ist. Das Spülen, man hat nicht so viel Wasser oft da, das Spülen dauert auch lange, es ist auch am Ende die Suppe, die da übrig bleibt beim Spülen, die ist sieht zwar wieder aus wie Suppe, aber ist nicht genießbar. Und trotzdem, das schweißt uns zusammen. Wir reden beim Essen, das Essen dauert ein bisschen länger, das macht nichts. Auch die Bibel spricht davon, von vielen Gelegenheiten, wo Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat. Was will ich damit sagen? Anstrengung tut manchmal gut. Unser Körper ist nicht nur fürs Ruhigsein gebaut. Gott hat uns Körper gegeben, die sind dafür gemacht, etwas auszuhalten und auch trainiert zu werden. Und eine meiner schönsten Erlebnisse bei Rangers ist von einer Ausbildung, wo ich selber als Ausbilder dabei war. Und wir Rangers, wir genießen viele sehr gute Ausbildungen neben all dem, was wir selber tun. Und wir können auch selber zu Ausbildern werden. Und da hat sich's also so begeben. Ich war da auf einem Juniorleiter-Trainingscamp, einem JLTC. Und am ersten Tag werden da also Teams zusammengewürfelt von 5 bis 6 Jugendlichen, immer vom gleichen Geschlecht jeweils, komplett aus Deutschland, die kennen sich überhaupt nicht. Und einer der ersten Dinge ist, ihr habt jetzt 3 Stunden Zeit, baut einen Teamplatz auf. Zelt muss stehen, Feuertisch muss stehen, Kochtisch muss stehen, Säge- und Hackbereich und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Und das strengt die sehr, sehr an. Und als Leiter hat man da oder als Ausbilder hat man da am Anfang gar nicht so viel zu tun. Man sitzt da so ein bisschen da und schaut einfach zu, schaut ein bisschen, wie kommt das Team so zusammen, was erkennt man vielleicht so für Dynamiken. Und da waren auf jeden Fall ein Mädelsteam, die waren gegenüber von meinem Jungsteam. Und ich habe die so gesehen, die waren also so 14 bis 17 Jahre alt und die hatten da so ihre 5 Meter langen Fichtenstämme auf den Schultern und haben die da halt so rumgetragen, um ihren Tisch zu bauen. Und ich habe mir gedacht, krass, ich kenne ja die Mädels von dem Alter auch aus der Schule, und habe die Ranger-Mädels gesehen, habe mir gedacht, krass, mit was für einem Selbstbewusstsein die da stehen und ihren Fichtenstamm durch die Gegend tragen. Also die stehen zum einen den Jungs da in nichts nach und zum anderen, wie viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen steckt da drin, zu wissen, was wir können, was auch unser Körper kann. Das hat mich sehr beeindruckt. Damit möchte ich meine Zacke beenden. Ich möchte sagen, Bewegung, Anstrengung und auch eine ausgewogene Ernährung, auch das machen wir bei Rangers, überlegen, was wir kochen und wie wir kochen, sind ein gutes Fundament für unsere 3 anderen Wachstumsbereiche, für die anderen Zacken. Und da darf ich jetzt übergeben.
Genau. Bei mir wird es um den geistigen Wachstum gehen, die geistige Wachstumszacke. Und das möchte ich so ein bisschen untergliedern in 3 Teile. Erstens, unsere geistige Fähigkeit, also logisch nachzudenken, sich Dinge zu merken, Informationen in Beziehung zu setzen und so weiter, ist von Gott gegeben. Man könnte das ausdrücken theologisch als im Ebenbild Gottes oder auf Latein Imago Dei. Hier besteht eben auch unter anderem nicht nur der Unterschied zu der restlichen Schöpfung, nämlich der berühmte Autor C.S. Lewis beschreibt dies in 2 Kategorien, einmal Intellectus und Ratio. Was ja ihr vielleicht aus dem Deutschen eher kennt als Intellekt und Ratio für ja rational unsere Vernunft. Und was das heißt, Intellectus ist eben das, womit wir selbst evidente Wahrheit erkennen. Was heißt das? Wahrheit, die sich selbst beweist. Zum Beispiel der Satz, es gibt absolute Wahrheit, ist wahr, denn die Behauptung, dass es keine absolute Wahrheit gibt, ist selbst eine absolute Behauptung. Dann die Ratio ist eben dieses von Schritt für eine Wahrheit zu argumentieren und auf eine Wahrheit zu kommen, die nicht selbst evident ist. Und dafür braucht es eben selbst evidente Wahrheit, denn ebenso wie wenn man mit einer Leiter höher klettern will, man einen festen Untergrund braucht und nicht einen Sumpf, damit man versinkt, so braucht es eben ja einen Untergrund an bereits gegebener Wahrheit, um eben ja einen logischen Argumentationsgang zu entfalten, mit dem man weitere Wahrheit eben entdecken kann. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas theoretisch. 2. Punkt. Es ist gut, diese geistige Fähigkeit zu nutzen und zu fördern. Eben Stichwort wachsen. Das Christentum ist verantwortlich für viele wissenschaftliche Fortschritte. Um einige hier zu nennen, exemplarisch Robert Boyle, der Vater der modernen Chemie, Nikolaus Kopernikus, der das zum ersten Mal das heliozentrische Weltbild formulierte, also dass die Erde um die Sonne kreist und nicht andersrum, wovon man vorher ausgegangen war. Leonhard Euler, der die Schreibweisen f von x für Funktionen und die Zahl e popularisierte, womit wir uns jetzt im Matheunterricht rumschlagen dürfen. Gregor Mendel, der Vater der modernen Genetik. Manche mögen sagen, dass vielleicht der Urknall das Christentum widerlegt, aber der Urknall wurde von einem katholischen Priester, Georges Lemaître, als erste Theorie formuliert. Und genau, damit hat er eben bewiesen, dass das Universum einen Anfang haben muss, entgegen dem vorherigen Glauben, dass das Universum unendlich ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn das Universum einen Anfang hat, ja, wer oder was steckt dahinter? Und wenn wir uns anschauen, was diese Männer über ihre Arbeit gesagt haben, dann wird eins sehr klar. Robert Boyle sagt zum Beispiel, Gott hätte das Universum nicht so erschaffen, wie es ist, wenn er nicht gewollt hätte, dass wir es verstehen. Für Robert Boyle war es also, diese Arbeit zu tun, die er getan hat, letztendlich Gottes Willen zu tun. Oder Nikolaus Kopernikus, der sagt, die mächtigen Taten Gottes zu erkennen, seine Weisheit, seine Majestät und seine Macht zu begreifen, das wunderbare Wirken seiner Gesetze in gewissem Maße zu würdigen, all dies muss doch sicherlich eine dem Allerhöchsten wohlgefällige und annehmbare Form der Anbetung sein. Sprich, Kopernikus sagt hier, dass ja das Betreiben von Wissenschaft eben eine Art und Weise ist, wie wir Gott letztendlich Ehre und Lobpreis darbringen. Wir ziehen also daraus den Schluss, dass für diese Männer der Glaube als Motivation für ihr Studium eben von letztendlich Gottes Schöpfung war. Und hier kann man natürlich auch ganz gut den Bezug zu den Rangers ziehen, denn ja, wir beschäftigen uns doch ziemlich viel mit der Natur in Form von Knotenkunde bis, ja, wie man in der Wildnis übernachten kann. Drittens, was heißt das praktisch für uns? Mir ist bewusst, dass nicht jeder Mensch gleich schlau ist und auch nicht jeder von uns muss ein Wissenschaftler werden. Denn Gott hat jedem von uns Talente gegeben, die er in seiner Berufung ausleben darf und eben auch in Form von Weiterbildung und Spezialisierung in seinem Gebiet, also indem man Wissen dazu gewinnt. Aber was wichtig ist, das steht in 1. Korinther 8, Vers 2 bis 3. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Was heißt das für uns? Geistiger Wachstum, intellektueller Wachstum muss für uns Christen mit dem Gedanken, wie dient das den Menschen? Wird Gott durch mein Lernen verherrlicht und liebe ich ihn letztendlich dadurch geschehen? Nicht etwa mit dem Gedanken der Eitelkeit oder des Hochmuts, dass wir sagen, ja, ich bin so schlau und deswegen bin ich so viel besser als die anderen und schaut euch diese dummen Leute an, ich bin doch so viel besser als sie. Auch wenn das nicht jeder vielleicht so offen sagt, ist es doch vielleicht das, wo wir gerne einfach mal reinfallen können und wovor wir uns definitiv in Acht nehmen sollten. Ich möchte abschließen mit einem Appell aus Römer Kapitel 12, Vers 2. Da steht es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, finde ich, noch klarer, lasst euer Denken verändern. Letztendlich gilt es darum, dass unser geistiges Streben zu Gottes Ehre dient und er helfe uns dabei.
Okay, wie der David gerade die Blume gegossen hat, dünge ich die Blume noch, weil wir wollen ja, dass sie groß und stark wird. Weil neben der Zacke körperlich, die der Daniel vorgestellt hat, und geistig kommt jetzt noch die Zacke gesellschaftlich. Genau. Jesus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, der Gesellschaft zu dienen. Und das liegt daran, weil sein Reich nie nur eine persönliche Angelegenheit zwischen Gott und mir ist, sondern auch Gott und den Menschen. Da, wo Jesus regiert, verändert sich immer das Zusammenleben von uns Menschen, weil sein Reich Hoffnung bringt, Gerechtigkeit und Frieden. Und das wird da sichtbar, wo wir den Schwachen helfen, wo wir die Ausgegrenzten sehen und zu uns holen und wo wir Bedürftige versorgen. Und deshalb können wir unseren Glauben eben nicht nur auf den Gottesdienst beschränken, sondern wir müssen raus in die Welt gehen, weil Jesus uns dazu aufruft, in unserer Umgebung einen Unterschied zu machen. Er möchte, dass die Menschen durch unser Verhalten sein Wesen erkennen. Und dafür findet er in der Bergpredigt auch zwei ziemlich eindrückliche Bilder. Einmal, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und weiter sagt er, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz und Licht funktionieren nicht einfach nur alleine. Salz allein ist ziemlich salzig. Es wird erst besonders gut, wenn wir damit unser Essen salzen. Zumindest die, die Salz mögen. Und auch Licht funktioniert nur, wenn wir auch die Dunkelheit kennen. Anders funktioniert das nicht. Und genau so sollen wir als Nachfolger von Jesus nicht einfach unter uns bleiben, sondern mitten in der Gesellschaft leben und dort den Unterschied machen. Die Veränderung zeigt sich dann immer ganz praktisch, nämlich da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, wo die Barmherzigkeit stärker ist als die Gleichgültigkeit, wo wir uns versöhnen, anstatt uns zu hassen. Und da, wo wir die Schwachen nicht übersehen, sondern wo wir sie schützen. Und das Wichtige ist, dass wir dabei nicht uns selber groß machen, sondern wir machen das für Jesus. Damit sie erkennen, wie gut Gott ist und wie toll es ist, ein Leben mit Jesus zu leben. Jesus macht es auch nochmal deutlich, wie wichtig die bedürftigen Menschen für ihn und für Gottes Herz sind. Er sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und diese Worte sollten den Blick auf unseren Nächsten verändern. Hilfe sollte nie einfach nur für besonders engagierte Christen sein, sondern es sollte das sein, was wir jeden Tag aufs Neue leben. Und unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch genau darin, dass wir den Menschen helfen. Und das überrascht auch eigentlich nicht, weil als Jesus gekommen ist, hat er direkt am Anfang seines öffentlichen Wirkens in der Synagoge aus dem Propheten Jesaja vorgelesen. Und dort macht er deutlich, dass er eine dieser Verheißungen über ihn erfüllt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus kam also nicht in allererster Linie zu den Mächtigen oder Einflussreichen, nee, im Gegenteil. Er ist zu den Menschen gekommen, die übersehen werden, die Lasten zu tragen hatten, die keine Hoffnung mehr hatten. Und er hat ihnen dann nicht einfach nur gesagt, übrigens, ich bin für euch gestorben, sondern er ist ihnen vor allem mit Liebe und Wertschätzung begegnet. Und das wurde eben genau durch sein Handeln, wie er mit ihnen umgegangen ist, sichtbar. Und Jesus lebt uns das auch selber vor. Er lebt uns vor, was es bedeutet, zu dienen. Und obwohl er Gottes Sohn ist und er der Herrscher über uns sein könnte, ist er der, der zum Dienen kommt. Und er sagt selber über sich, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lesegeld für viele. Und immer wieder lesen wir das in der Bibel, wo Jesus anderen Menschen dient. Wenn wir Jesus also nachfolgen, dann folgen wir hoffentlich nicht einfach nur seinen Worten, sondern auch seinem ganzen Lebensstil. Nachfolge bedeutet auch immer, also dass wir dienen. Wir fragen uns also nicht, cool Lea, was hat mir das jetzt gebracht? Sondern, wie kann ich Lea mit meinem Leben ein Segen für jemand anderen sein? Echter Glaube zeigt sich also immer in zwei Dingen, einmal in meiner Beziehung zu Gott, aber auch in meiner Liebe zu den Menschen. Und dazu möchte ich euch noch eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Wer mich schon kennt, schon sehr lange kennt, weiß, dass ich früher nicht die sozialste Person war. Ich fand Menschen ziemlich uncool. Ich fand sie super nervig und anstrengend. Und es hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet. Und weil ich im Labor arbeite, absichtlich, weil da habe ich meine Bakterien, keine Menschen, hat mein Papa auf meiner Hochzeit gesagt, sie haben sich ja schon kurz mal Sorgen gemacht, ob ich nicht einfach meine Bakterien heirate. Und das beschreibt, wie ich war. Und eines Tages im Auto, da habe ich immer gerne Zeit mit Gott verbracht, hatte ich dann auf einmal ein Gebet auf den Lippen. Und ich kann bis heute nicht sagen, warum, weil es war definitiv nicht mein Wunsch, den ich da gebetet habe. Ich habe gebetet, Jesus, hilf mir, Menschen mehr durch deine Augen zu sehen. Und man könnte sagen, dummerweise hat Gott dieses Gebet ernst genommen. Die Veränderung kam natürlich nicht direkt über Nacht. Gott hat mein Herz so Schritt für Schritt verändert, so dass ich mitgekommen bin. Ein paar Monate später war Bundescamp und den Großteil der Zeit habe ich damit verbracht, unter unserer großen Jurte zu sitzen, mit den ganzen Kids, Henna zu malen, Knoten zu lernen, einfach mit ihnen abzuhängen. Und zu meiner sehr großen Überraschung hat mir das total viel Spaß gemacht und super wenig Energie gekostet. Und ein Jahr später war dann auch unser Stammescamp und da war es wieder das Gleiche. Und ich habe gemerkt, krass, ich genieße die Zeit mit den Kindern total. Das macht mir richtig viel Spaß und ich war richtig traurig, als ich nach Israel gehen durfte. Und mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass die Menschen mich immer weniger genervt haben. Stattdessen hat es mir immer mehr Freude gemacht, Zeit mit ihnen zu verbringen, die Kinder kennenzulernen, gerade die Kinder und Jugendlichen bei Rangers, Zeit in sie zu investieren. Und ohne dass ich es so wirklich gemerkt habe, hat Gott mein Herz da total verändert. Und rückblickend kann ich sagen, ich bin genau in dieser Zacke gesellschaftlich total gewachsen. Und im letzten Jahr hat Jesus da auch mein Herz nochmal ganz neu berührt, indem er mir die Menschen in unserer Stadt aufs Herz gelegt hat. Ich habe mich angefangen, immer mehr mit den Bedürfnissen der Menschen in München zu beschäftigen. Und ich habe gemerkt, wie sehr mein Herz eigentlich dafür schlägt, Jugendlichen zu helfen, die es vielleicht nicht so gut hatten wie ich. Den Obdachlosen, den Menschen, die übersehen werden, den alten Leuten, die ihr Leben nicht so einfach mehr leben können. Und das Coole war dann, als wir vor kurzem die Aktion machen durften, wo wir all diese Menschen in den Kirchengarten hier eingeladen haben, sie bekocht haben und dann mit ihnen Zeit verbracht haben, mit ihnen zusammen gegessen haben. Und es war richtig berührend, dort zu stehen und die Menschen zu sehen und zu merken, wie dankbar sie dafür waren, wie sehr sie diese Wertschätzung wahrgenommen haben. Und das hat mir ganz praktisch gezeigt, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, so dient ihr mir, wenn ihr den Geringsten dient. Und es ist mein großer Wunsch für die Ranger, aber auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir in diesem Bereich weiter wachsen können. Wir haben den Foodtruck, wir machen immer wieder solche Aktionen mit Rangers. Und ich hoffe, dass wir nicht nur über die Liebe von Jesus sprechen, sondern dass wir sie ganz praktisch leben können, dass wir sie weitergeben, dass wir dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird und da Hoffnung bringen, wo Hoffnung fehlt. Weil genau das bedeutet für mich am Ende gesellschaftlicher Wachstum nach dem Vorbild von Jesus. Menschen durch seine Augen sehen und dann mit seiner Liebe begegnen.
Genau, und ich darf euch jetzt in den letzten Wachstumsbereich hineinnehmen, und zwar in den Wachstumsbereich geistlich. Und unsere Pflanze, die muss ja auch weiter wachsen, und deswegen dürft ihr euch jetzt mal das als Sonne, als Licht vorstellen. Und dafür haben wir eine Lampe. So. Und die strahlt da jetzt ihr Licht runter. Genau, aber erstmal, was bedeutet geistliches Wachstum überhaupt? Geistliches Wachstum bedeutet, im Glauben eine Reife zu erlangen und sich in seinem Glauben ständig weiterzuentwickeln. Und ich habe auch mal gegoogelt, weil ich erstmal damit nicht so viel anfangen konnte. Und Google hat gesagt, geistliches Wachstum beschreibt die Erneuerung, dass das Denken und Handeln durch Gottes Wort verändert wird. Und die Veränderung von Denken und Handeln, das dürft ihr euch einmal merken, weil es später noch relevant wird. Und für mich persönlich, als ich über geistliches Wachstum nachgedacht habe, habe ich für mich herausgefunden, was das bedeutet. Für mich bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden und so zu handeln, wie er gehandelt hätte, aber auch einen Lebensstil zu führen, der Gott ehrt und der Gott verherrlicht, aber auch meine Beziehung offen zu Gott zeigt. Und Paulus hat uns gezeigt, wie das konkret aussehen darf in unserem Alltag und was gottgegebene Eigenschaften sind, mit denen wir durch unseren Alltag durchgehen dürfen. Und zwar finden wir das in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hier wird immer von einer Frucht geredet und diese Frucht besteht aus 9 Eigenschaften, die zusammen das große Ganze ergeben. Und diese Eigenschaften sind für mich 9 Bereiche, wo wir sehen, wie wir zum Beispiel mit anderen Menschen umgehen sollen oder wie wir handeln sollen. Und in diesen Bereichen dürfen wir immer weiter wachsen zu dem Ideal hin, wie Jesus das gelebt hat. Und darüber hinaus ist für mich eine Bibelstelle, die geistliches Wachstum in seinem Großen und Ganzen beschreibt, 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 19. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Und in dieser Bibelstelle steckt in jedem Vers sehr viel drinnen, aber ich werde kurz auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar finde ich das Krasse an dieser Bibelstelle, dass da schwarz auf weiß steht, dass Freude, Gebet und Dankbarkeit nicht abhängig sind von deinen Lebensumständen. Egal wie es dir geht und in welcher Situation du dich befindest, du darfst immer beten, du darfst dich immer freuen und immer dankbar sein. Und es ist oft nicht einfach, das ist oft sehr, sehr, sehr schwer. Aber dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind, deswegen ist es uns möglich, in diesen Situationen, in denen es uns schlecht geht, eine tiefe Freude und eine Dankbarkeit zu empfinden. Und in der Bibelstelle geht es weiter mit Vers 19, in der es darum geht, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen und ihm Raum geben, dass er in unserem Leben und in unserem Alltag wirken kann. Und das ist genau der springende Punkt für mich, dass wir durch diese Verbundenheit mit Jesus eine veränderte Herzenshaltung erlangen, unser Herz öffnen für den Heiligen Geist, durch den wir dann verändert durch unseren Alltag gehen dürfen. Und was mein geistliches Wachstum persönlich in den letzten Jahren sehr stark geprägt hat, war die Erkenntnis, dass es eine gegenseitige Beziehung ist, die Gott und ich führen und dass ich mir aktiv Zeit nehmen muss und Gott Raum in meinem Leben geben muss. Und ich habe gelernt, dass ich kein geistlich erfülltes Leben leben kann, wenn ich mir keine Zeit für Gott nehme. Und ich habe mich richtig oft gefragt, warum höre ich irgendwie seine Stimme nicht oder warum sehe ich sein Wirken nicht aktiv in meinem Leben? Und die Antwort darauf war einfach, dass mein Fokus nicht auf Gott lag. Ich habe meinen Blick auf meinen Alltag gerichtet, auf die Probleme um mich herum, sodass ich teilweise komplett meinen Blick auf Gott verloren habe. Und ich durfte lernen und erleben, dass es so viel mehr heißt, eine lebendige Beziehung zu Gott zu führen, als nur ein Freitagsabendschrist zu sein. Und das bedeutet auch manchmal, dass wir etwas opfern müssen. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich meine Zeit opfern musste. Aber dadurch, dass ich mir bewusst und aktiv Zeit für Gott genommen habe, durfte ich richtig krasse Sachen erleben. Zum Beispiel sein Reden oder wenn ich mir Zeit fürs Bibellesen genommen habe, eine Bibelerkenntnis. Oder einfach in Situationen, wo dein Alltag um dich herum, wo da sehr viel Chaos herrscht, dass ich da einfach einen tiefen Frieden und eine Freude haben durfte durch ihn. Und von dieser Verbundenheit, von der ich davor geredet habe, damit ist die Beziehung gemeint, die wir mit Gott führen. Und aus dieser Beziehung heraus darf sich dann die Frucht des Geistes entwickeln und dann dürfen wir einen Unterschied erleben, wie wir durch unseren Alltag gehen. Und genau das zeigt Johannes 15, Vers 4. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr eine Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und da sehen wir genau diese Gegenseitigkeit, dass wir in Gott bleiben und er an uns. Und dass es eine Beziehung ist, die von beiden Seiten kommt. Und wir sehen auch, wie notwendig Jesus in unserem Leben ist. Weil erst, wenn wir mit Jesus verbunden sind, erst dann können wir Frucht bringen. Und das Krasse ist, wir müssen das nicht aus eigener Kraft heraus, aus eigenen Leistungen, sondern durch Gottes Kraft ist es uns möglich. Und Paulus zeigt dann in Galater 5, wie diese Frucht aussieht und was für Gott gegebene Eigenschaften dahinter stecken. Und wenn wir in Christus bleiben, darf diese Frucht immer weiter wachsen. Und jetzt kommen wir kurz zum Anfang zurück. Und durch unsere Verbundenheit mit Jesus darf dann unser Denken und unser Handeln erneuert werden. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist, durch den wir unser Leben lang gehen, weil es immer Bereiche geben wird, in denen wir unser Verhalten hinterfragen sollten. Und durch Gottes Kraft dürfen wir demütig werden vor ihm, unser Denken und Handeln ändern und es von ihm erneuern lassen. Und ich will euch wirklich ermutigen, dass ihr das mit in euren Alltag nehmt und vielleicht mal bewusst darauf schaut, hey, wo und wie gebe ich vielleicht Gott Raum in meinem Leben und wo ist es dran, meinen Blick erneut auf ihn zu richten und mich auf ihn zu fokussieren, damit ich dann mit seinen Eigenschaften durchs Leben gehen kann und einen Unterschied machen kann.
Wie stark. Vanessa hat eigentlich, wir haben uns nicht abgesprochen, die richtige Frage gestellt. Das wäre auch meine Frage an euch jetzt. In welchem der vier Bereiche oder ganz selbst gewählt, wo möchtest du selbst wachsen? Körperlich, geistig, gesellschaftlich oder geistlich oder wo ganz woanders? Wo möchtest du mit Jesus einen Schritt gehen? Und ich möchte euch damit eine Ermutigung gehen lassen. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott arbeitet an dir, wenn du möchtest. Aber streck dich aus nach noch mehr Wachstum. Und wie wir Rangers sagen, allzeit bereit für Jesus. Danke, Jesus, dass wir mit dir wachsen dürfen. Danke, dass du Lust hast, mit uns durchs Leben zu gehen. Eine echte Beziehung mit uns zu führen und dich freust über jeden Schritt, den wir laufen mit dir. Amen.